I'm Sam Lagana, and you're listening to Ramley Radio, the finest podcast on the LA Rams for Germany and across the EU. Whose house? Rams house.
Und damit dann auch jetzt in der tatsächlichen Folge ein wunderbares herzlich willkommen zu unserem Saisonabschluss von Ramley Radio. Ich habe natürlich wieder den Marcel an meiner Seite.
Ja, hallo zusammen.
Und wir möchten heute so ein bisschen über Erwartungen von vor der Saison sprechen, wie es sich im Endeffekt dann durch die Saison hindurchgezogen hat und generell so ein bisschen, was wir so von den einzelnen Positionsgruppen davon gehalten haben, einfach so ein bisschen mit Nachsicht durch die Saison ein bisschen durchsprechen. Ich finde, das klingt nach einer guten Idee.
Absolut, absolut.
Aber wir haben erstmal ein paar News, Marcel.
Ja, wie vielleicht einige schon mitbekommen haben, hat uns jetzt in der vergangenen Woche oder in den vergangenen Tagen der 7. Trainer entlassen, oder verlassen, besser gesagt. Und zwar ist es der Herr Cromer, der war für die Offense-Line und fürs Running-Game zuständig. Und der ist jetzt nicht mehr im Coaching-Staff, der 7. Trainer, der uns jetzt in der Offseason verlassen hat. Die genauen Gründe kennen wir nicht. Simon und ich haben schon ein bisschen gemutmaßt, was dahinter stecken könnte. Auf der einen Seite haben wir so ein bisschen rausgelesen, dass es wohl eine Entscheidung der Rams war, ihn zu entlassen. Simon meinte auch eben noch, oder Simon erzählt selber, was du meintest.
Ich habe meine eigene kleine Theorie, die ich so aufgestellt habe, weil das Cromer eventuell unzufrieden ist, was viele sagen ja immer, vielleicht ist McVay einfach schwer, damit zu arbeiten. Das kann ich mir nicht so vorstellen, weil konstant kommen seine Coaches auf höhere Stellen und mit ihm zu arbeiten, ist, glaube ich, Karrieregold. Was ich mir eher vorstellen kann, ist, Aaron Cromer hat, wie du ja bereits gesagt hattest, der war unser Run-Game-Koordinator bzw. O-Line-Coach. Er war aber auch de facto in 2019, das Jahr, wo wir ja keinen richtigen Offensive Coordinator hatten, war er der de facto OC. Und was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist, dass er selber dann quasi seine Augen schon auf diese Rolle geworfen hat, dass er jetzt die in 2020 dann wirklich auch im Namen bekommen könnte und nicht nur in Aufgaben. Und das ist ja leider nicht passiert. Man hat Kevin O'Connell eingestellt und hat ihn dieses Mal, nachdem er ja versucht wurde, von Brandon Staley rüber zu den Chargers zu holen, hat man diesen Move ja auch geblockt. Man hält sehr viel von McConnell. Und ich glaube, das ist sowas, was Cromer eventuell hätte stören können. Meiner Meinung nach.
Ja, also das Gerücht oder die Spekulation, dass es im Lockerroom oder beziehungsweise im Trainerstaff jetzt nicht so stimmt, halte ich auch für ein bisschen unrealistisch. Klar ist McVay ein verbissener Football-Coach, das wissen wir alle. Dass da der ein oder andere abschreckt, mag vielleicht auch sein, aber insgesamt, glaube ich, wollen sie alle wirklich was von ihm lernen und wollen wirklich zu seinem Trainerteam gehören. Was auch noch ein Faktor oder was de facto auch noch dafür spricht, dass es jetzt keine Differenzen großartig im Trainerteam gibt, ist nämlich, dass sein Sohn, der auch im Trainerstab ist, immer noch bei den Rams ist. Und ich denke, das waren einfach persönliche Differenzen. Und da hat man sich dann halt entschieden, man geht lieber, bevor man da irgendwie auf Krampf irgendwas versucht. So kann man das, denke ich, ganz gut erklären.
Ich finde halt auch, dieses McVay ist schwer mitzuarbeiten, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, nee, weil der ist nicht. Der ist kein Arschloch, der ist jetzt niemand, der jetzt Exzellenz vor allem anderen oder so ausstrahlt. Es ist mehr natürlicher Enthusiasmus. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass er halt wirklich erwartet, dass du sau viel arbeiten musst. Der macht ja wirklich nichts außer Football. Ja. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das eventuell abschreckend ist. Aber alles andere halte ich für Schwachsinn, da jetzt irgendwas rein zu interpretieren.
Fakt ist auf jeden Fall, dass mit Cromer, falls es ein anderes Team ihn holt, einen guten O-Line-Coach bekommt. Also er war auch sehr beliebt bei den Spielern und so und hat auch unsere O-Line ziemlich gut geprägt, muss man sagen. Also auf jeden Fall ein guter Coach.
Gerade Run-Game-Coordinator, wir haben ja seit Jahren immer unter ihm ein fantastisches Run-Game gehabt, mit dem kleinen Aussetzer von letztem Jahr.
Ja, Ja, stimmt. Aber insgesamt trotzdem super. Und gerade, was jetzt auch schon ein bisschen in die Saisonanalyse reingeht, gerade vor der Saison dachten wir, oh, die O-Line ist eine unserer größten Schwächen mit. Und was dann daraus entstanden ist, ist schon sehr, sehr gut gewesen, muss man ganz einfach sagen.
Das, wir waren ja mit einer der besten Run-Blocking-Lines, die es in der Liga so gab.
Absolut. Ja, also von daher schade um ihn. Klar muss jetzt noch ein weiterer Coach gesucht werden. Und ja, mal gucken, was McVay draus macht.
Ja. Ja, lass uns so ein bisschen, wo du es gerade hattest, schon so ein paar Erwartungen vor der Saison. Ich habe jetzt nochmal alles rausgebuddelt. Die meisten Experten oder so hatten uns ja irgendwie auf so einem 10 und 6 oder sogar noch drunter. Auf jeden Fall das 6 letzte. 6 und
10 meinst du?
Ja, 6 und 10. Auf jeden Fall das letzte Team in der NFC West. Und da finde ich schon, Erwartungen wurden eigentlich auf fast jeder Ebene übertroffen.
Ich würde jetzt erstmal ganz weit weg von den Experten gehen. Selbst wir haben uns jetzt nicht gerade mit dem positiven Rekord ausgegeben. Ich kann mich noch an die Folge erinnern, wo du bei den German Seahawks zu Gast warst, Simon. Da hast du auch gesagt, also wenn wir 8-8 gehen oder zumindest
positiv. Ich habe uns doch aufs Playoff-Team getippt.
Oder Dritter in der Division werden, dann können wir mehr als froh sein. Und ja, von daher, wir haben die Erwartungen wirklich gering gehalten. Klar, mit der O-Line, die letzte, also vergangene Saison, 2019er Saison, die jetzt nicht so toll war, da dachte man auch, und man hat auch nicht wirklich Verstärkung geholt für die O-Line, das muss man ja auch dazu sehen, dachte man, oh, die O-Line, ob die wirklich so gut ist, und ja, war dann deutlich besser als gedacht.
Da hatten wir ja wirklich, wir hatten ja schon den Trend vorhergesagt, dass es vermutlich ein bisschen besser wird. Weil das konnte man ja halbwegs absehen, dadurch, dass das primäre Problem in 2019 waren ja Verletzungen.
Ja, das stimmt, das haben wir auch erwähnt.
Da sind wir mit der Ausnahme von Andrew Whitworth komplett ohne Verletzungen durchgekommen, mehr oder weniger.
Ja, stimmt. Also man konnte es ein bisschen erahnen, das stimmt. Ich glaube, das haben wir sogar erwähnt, bin mir jetzt aber gerade nicht sicher.
Ich hatte es auf jeden Fall so in meiner Voranalyse drin.
Von Verletzungen her können wir echt froh sein, dass wir dieses Jahr keine großen hatten. Und insgesamt muss man natürlich auch sagen, dass wir richtig Glück hatten mit Covid-Erkrankungen, dass uns das nicht irgendwie was groß gekostet hat. Ne?
Ich sag nur Ravens.
Ja, brutal. Ne? Also
obwohl, das war bei denen ja auch halt einfach nur Dummheit von dem einen Coach.
Ja. Von daher können wir echt froh sein, dass wir verletzungsmäßig und auch Covid-mäßig da richtig Glück hatten und keine Verletzungen oder Ausfälle dadurch hatten. Bis auf Andrew Whitworth, da hat man dann durchaus gemerkt, dass die O-Line ein bisschen schwächer geworden ist, aber insgesamt immer noch
sausolide. Trotzdem hat Joe Noteboom einen richtig guten Job gemacht.
Ja, sag ich ja, also immer noch sausolide, ne? Abgesehen von der Verletzung von Andrew Whitworth. Ja, also O-Line-mäßig. Dennoch bin ich mir, vielleicht schon, wenn wir schon dabei sind, einen kleinen Ausblick zu geben, würde ich mir wünschen, wenn wir im Draft einen O-Liner holen, der früher oder später halt einfach Andrew Whitworth ersetzen kann, beziehungsweise dann halt Noteboom
verstärkt. Ich glaube wirklich, dass Noteboom jetzt für diesen Whitworth-Ersatz hochgezogen wird und dass man damit gehen wird, nach dem nächsten Jahr, weil ein Jahr wird Whitworth ja auf jeden Fall noch machen, hat er verlauten lassen.
Ja.
Das hätten wir ja auch vor der Saison nie gedacht. Wir haben ja alle gesagt, dieser Zwei-Jahres-Vertrag ist im Endeffekt ein Ein-Jahres-Vertrag mit ein bisschen Cap-Relief. Aber Pustekuchen. Der Mann hat auf einem Elite-Level gespielt und wird auch noch ein weiteres Jahr machen.
Und ist nach einer schon ziemlich krassen Verletzung sau schnell zurückgekommen.
Freak of Nature.
Das war ja richtig brutal, wie der zurückgekommen ist. Ja. Und bei dem merkst du halt einfach, dass der Bock hat zu spielen. Ne? Der will einfach. Positiver Aspekt vielleicht auch noch, da ihm jetzt das durch den Stafford-Trade, dass man vielleicht, ich will jetzt keine Prognose aufgeben, hängt mich dann bitte nicht fest auf die Aussage, dass man vielleicht dadurch zu einem Super Bowl-Kandidaten geworden ist. Und da kann man sich dann schon mal überlegen, ob man vielleicht noch eine Saison dranhängt oder halt in Rente geht.
Auf jeden Fall.
Ja.
Man ist auf jeden Fall ein Frontrunner, meiner Meinung nach, mit Stafford.
Was, Simon, was hältst du von der Idee, Andrew Whitworth nach der Saison in unserem Coaching-Staff zu sehen, als O-Line-Coach zum Beispiel?
Auf jeden Fall. Sofort. Sofort.
Auch. Das Gerücht habe ich auch irgendwo, oder habe ich gelesen, haben ein paar Leute philosophiert darüber. Mhm. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen, die Grundaussage.
Ja, die Frage ist ja immer, ob viele das wollen. Weil ganz viel, das ist jetzt erstaunlicherweise ja jetzt erst ein Trend geworden, dass ehemalige Spieler dann tatsächlich mehr Coaching-Rollen übernehmen. Hast du jetzt unter anderem mit Jerod Mayo, der ja, ich glaube sogar Assistant Defensive Coordinator oder so ist, der war früher Linebacker, und wer ist wieder? Josh McCown, der jetzt fließend vom Emergency Quarterback als QB-Coach übergegangen ist. Aber das ist tatsächlich noch gar nichts, was jetzt so neu oder was so alt schon ist. Die Frage, die ich mir dann halt immer stelle, möchten das Spieler wirklich? Weil du brauchst wirklich eine Passion dafür, weil als Coach bist du noch mehr beschäftigt fast als Spieler. Mit Filmanalysen, mit Gameplan, dir ausdenken und was weiß ich alles. Und dann fragen sich, glaube ich, viele Spieler, ob es das wert ist.
Ja, zu Recht. Vielleicht auch ein bisschen abschreckend, wenn man sieht, was vielleicht ehemalige Spieler in der Rolle als TV-Experte oder sowas auch an Geld bekommen oder sowas.
Ja, ich glaube, TV-Experte ist der deutlich kuschigere Job.
Ja, auf jeden Fall.
Nee, aber ich glaube, da ist auch das Jason Witten-Experiment hat da, glaube ich, ein paar Leute abgeschreckt.
Wobei das Tony Romo-Experiment wieder sehr, sehr gut geklappt hat, ne?
Das stimmt. Ja. Ich bin nochmal auch gespannt, wie Drew Brees sich machen wird.
Bin ich auch
Der gespannt. Hat ja schon einen Analystenjob jetzt angenommen.
Ja, bin ich auch gespannt. Ja, also ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf, dass Andrew Whitworth Coach wird bei uns.
Der wenn er ja, Bock das hat, hast natürlich. Du ja bei Hard Knocks auch schon gesehen, dass der auch wieder ganz viel Tipps gibt und sowas alles. Und ich glaube, das könnte einer der richtig guten O-Line-Coaches werden.
Wenn er halt Bock hat, ne? Also auf Zwang oder sowas. Wenn er keinen Bock hat, soll er es sein lassen, aber wenn er Bock hat, soll er es auf jeden Fall machen. Bin ich ganz klar dafür. Und ich glaube, McVay hätte auch Bock, so ein Buddy, sag ich jetzt mal, Coaching-Stuff zu haben.
Bestimmt.
Dann eine weitere große Frage vor der Saison. Wie schaut unsere Defense aus? Mit Brandon Staley hatten wir einen neuen Defense-Coach. Da waren natürlich viele, viele, viele Fragezeichen dahinter, Simon.
Ja, aber nur Fragezeichen. Man konnte es ja überhaupt nicht einschätzen, weil wer war Brandon Staley? Ein Position Coach. Das ist, glaube ich, der Breakout der Saison gewesen. War die unerwartete Storyline, dass man von einer Defense, die man jetzt irgendwie vom Personell her, wir hatten ja wieder einiges verloren mit Corey Littleton, einem der Top-Linebacker zum Beispiel. Dante Fowler ist weggegangen. Man hat irgendwie einen Underachieving Edge-Rusher von den Bears geholt. Und dann daraus jetzt die Nummer 1 Defense der Saison zu craften. Ein Hammer.
Ja. Das muss man auch erstmal schaffen mit dem Kapital, was man hat. Und natürlich auch als neuer Coach in der NFL sowas zu machen. Natürlich hatte er einige Stützen in der Defense mit Aaron Donald, Jalen Ramsey, John Johnson, ganz klar. Aber das Drumherum muss natürlich auch passen. Ne? Also solche Spieler wie Williams oder Jordan Fuller als Rookie, die dann so zu integrieren in die Defense, das sagt viel über den Coach alleine aus.
Du kannst dir ja auch alles angucken, was da irgendwie Spieler ausgesagt haben. Die waren ja hellauf begeistert von ihm. Auch als Motivierer und so.
Ja. Oder was ich auch super fand, war in der einen Aktion in dem Spiel gegen die Packers, als sich Jalen Ramsey da übelst aufgeführt hat an der Seitenlinie, weil halt der Touchdown da entstanden ist. Und da hebt er bloß kurz den Finger und sagt kurz ein Wort und schon ist Ruhe bei Jalen Ramsey. Also auch die Autorität stimmt von ihm. Deswegen finde ich völlig zu Recht, dass er da Coach, Head Coach bei den Chargers geworden ist.
Auf jeden Fall.
Können sich die Chargers auf jeden Fall freuen. Natürlich tut es uns weh, aber ich glaube, mit Morris haben wir da einen sehr guten Ersatz gefunden, der ja auch schon angekündigt hat, dass er was vom Staley-Defense-System übernehmen möchte.
Ja. Also an sich in die Defense an sich werden wir ja nochmal wieder reingehen in die einzelnen Positionen und so, weil da gab es ja auch ein paar Überraschungen. Aber an sich, ja, ich bin mit dieser Defense, das war eine Storyline, die hätte keiner kommen sehen können.
Ja, ich glaube, es wird schwer zu toppen, die nächstes Jahr halt zu
größer als Nummer 1 ist schwer.
Richtig.
Aber ich glaube auch, Nummer 1 zu halten, ist eine Unmöglichkeit.
Ja.
Ich glaube, wir können mit dem Personal immer noch eine Top-10-Defense werden, aber auf keinen Fall so krass.
Ich glaube, der schwerste Verlust neben Staley als Coach natürlich ist der Abgang oder der Free-Agent-Abgang halt von John Johnson als Signal-Caller in der Defense, denke ich.
Das auf jeden Fall.
Also der wird richtig wehtun.
Das können wir aber auch gleich nochmal durchgehen.
Ja, genau. Ja, mach weiter, Simon.
Ja, an sich war ja auch, was wir hatten, dass niemand erwartet hat, dass wir irgendwie in die Playoffs kommen. Aber das war ja auch mehr tatsächlich anderen Umständen geschuldet, als dass wir, wie heißt es wieder, oder doch, waren andere Umstände mit drin. Die 49ers waren bis in die Unendlichkeit verletzt. Die wurden ja ganz oben gesehen in der Division. Danach die Seahawks und dann hat Arizona, die haben ja massiv underachieved leider. Trotz DeAndre Hopkins. Und im Endeffekt konnten wir uns dadurch doch in die Playoffs reinschummeln und haben da den Seahawks ein ganz fettes, massives L serviert. Eines der geilsten Spiele der Saison.
Ja, das stimmt. Ja, also Playoff-Teilnahme war natürlich die Kirsche auf der Sahne, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist schon geil gewesen. Klar, wie Simon richtig gesagt hat, 49ers waren ja komplett, also dass die überhaupt spielen konnten zwischenzeitlich, war schon Wunder bei so vielen Verletzten. Aber das macht natürlich unsere Leistung nicht schmäler. Ne? Also wir haben trotzdem uns das verdient, in den Playoffs zu stehen, ganz klar. Auch wenn ja Niederlagen dabei waren, die vielleicht nicht so schön waren. Ihr wisst, welche Niederlage ich zum Beispiel meine. Aber
hinten halt so. Raus wurde es dann leider ein bisschen
fahrig.
Gedämpft.
Ja, das stimmt.
Der schön Zug ist ein wenig entgleist.
Ja.
Wir hatten ja wirklich die Chance, noch die Nummer 1 in der Division klar zu machen, aber so rum war es auch schön.
Ja, Playoffs hin oder her. Wir waren in den Playoffs.
Ja.
Und hatten ein saugeiles Spiel gegen die Seahawks, das stimmt. Ja. Und wir waren gegen die Packers phasenweise noch gut dabei. Also da hätte man auch, wenn die Umstände ein bisschen besser gewesen wären, hätte man da durchaus auch noch weiterkommen können. Aber insgesamt muss man sagen, das Spiel gegen die Packers, da waren die Packers einfach eine Nummer zu groß zu uns.
Ja.
Muss man einfach so sagen.
Auf jeden Fall. Wir waren ja auch maximal verletzt. Das kommt ja auch noch dazu.
Ja, wir waren großartig verletzt. Außer Goff.
Aaron Donald?
Ja. Okay. Ja, gut. Gut, wenn man es so sieht, kann man natürlich sagen, wie man war maximal verletzt, das stimmt. Okay.
Wenn der wichtigste Mann fehlt, fehlt der wichtigste Mann.
Ja, stimmt. Also, ja, gut. Hatte ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm, aber stimmt. Da war ja was. Ja, klar, wenn Aaron Donalds Impact fehlt, dann ist das schon nicht so gut. Hat man ja dann leider doch gesehen. Stimmt.
Ja, aber das war, glaube ich, genug Erwartungen, lass uns mal ein bisschen in tatsächliche Ergebnisse reingehen.
Ja.
Dann kommt mein spaßiger, der für mich spaßige Teil, Zahlen. Ich hatte zwar nur einen Punkt im Mathe-Abi, aber Football-Statistiken mag ich trotzdem.
Ich kann auswendig.
Ja, lass uns ein bisschen mit dem kontroversesten Thema, glaube ich, anfangen. QB.
Oh Gott.
ein Blutbad.
Die hitzigste Diskussionen.
Ja, die da losgetreten das war ja.
Da war ja alles on fire.
Also. Wir können ein Glück jetzt ja quasi schon mit Rücksicht darauf gehen, weil die Fragen, die man sich eventuell jetzt an diesem Zeitpunkt stellen würde, sind ja schon geklärt.
Ja, ich bin durchaus froh, dass diese sehr schnell geklärt wurden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also mit Stafford haben wir halt einfach einen neuen QB nächste Saison, der uns Sachen gibt, die uns vielleicht Jared Goff nicht gegeben hätte.
Ja, vor allem gibt er uns vielleicht nicht ein 20 Touchdowns zu 13 Interception Verhältnis.
Ja, das ist wirklich nicht gut. Und da waren teilweise auch echt Interceptions dabei. Da fragt man sich, hui, das darf eigentlich nicht passieren.
Ja, neben Interceptions ja auch Fumbles. Jared Goff hat die letzten zwei Saisons die Liga in Turnovers angeführt. Da muss man jetzt dazu sagen, Jameis Winston hat diese Saison nicht gestartet. Ansonsten hätte es vielleicht einen anderen Führenden geben können.
Ja, da denkt man eigentlich gar nicht, dass wir in den Playoffs waren bei den Statistiken.
Oder zumindest einen positiven Rekord hatten. 20 Touchdowns, 13 Interceptions. Der Mann hat mehr Sex genommen, als er Touchdowns geworfen hat.
Ey, das ist...
Das ist miese. Und da kannst du jetzt wirklich von 2015 Broncos-Level reden, wo die Defense dann ein weniger als gutes QB-Verhältnis hochgetragen hat. Ja, an sich, Jared Goff, lass uns nicht mehr so viel drüber reden, ist alles, was zu diesem Thema gesagt werden konnte, wurde bereits gesagt, glaube ich. Über die letzten Wochen und Jahre.
Ja, also ich will einfach nur noch mal ganz klar kurz sagen, dass wir um Gottes Willen Jared Goff nicht mögen können oder sowas. Wir mögen den übelst gerne, aber es hat aus sportlicher Sicht nicht mehr gepasst, muss man einfach so sagen. Mehr sage ich jetzt dazu einfach nicht mehr.
Als Mensch, wunderbarer Typ, aber leider hat er sich über seine ursprünglichen Kritikpunkte niemals rausentwickelt.
Ja, ich glaube, dabei belassen wir es so. Ja.
So. Running Game? Running Game. Das ist doch ein schöneres Thema.
Ja.
Wir haben insgesamt 2018 Rushing Yards gemacht. Leider kein Running Back über die 1000 Yards. Dafür sind wir im Yard-Bereich bei 625 von Cam Akers, 624 von Daryl Henderson und 419 von Malcolm Brown. Das ordentliche Production. Wir sind ja vor der Saison mit so einem klassischen Running Back by Committee reingegangen. Zwischendrin wurde es mal wieder so ein bisschen aufgebrochen, weil erst war Akers ein bisschen verletzt, dann war Henderson ein bisschen verletzt. Und Malcolm Brown wurde da zwischendrin immer wieder reingestreut. Auch in Situationen, wo man es eventuell nicht so gerne mochte.
Wo es du nicht so gerne mochtest.
Du kannst mir nicht erzählen, dass irgendjemand ein Drawplay bei Dritter und Parkplatz mit Malcolm Brown toll findet.
Nein, natürlich nicht, aber deine Aufregung teilweise in dem Spiel war schon herrlich. Muss ich jetzt einfach mal so sagen.
Ja.
Ja.
An sich, was noch dazu kommt, sind 155 Rushing Yards von Robert Woods. Und etwas, das ich nicht gedacht hätte, 99 Yards von Jared Goff.
Ja, gut.
Aber wenn ich das hier sehe, 51 Attempts für ein Average von 1,9. Yikes.
Ist dann schon wieder nicht so gut.
Okay, einiges davon waren, wie ich es hier sehe, mit 4 Touchdowns waren da bestimmt, wie heißt es wieder, 4 QB-Sneaks und sowas mit drinne. Weil das ist ja was, das Jared tatsächlich sehr gut gemacht hat.
Ja, aber da waren einige dabei, wenn ich mich recht erinnere. Ja, Simon, ich glaube, vor der Saison oder vor allem im Draft haben wir ja sehr, sehr, sehr geschimpft. Also unsere Live-Reaction hätte man besser nicht gezeigt damals, als wir Cam Akers gepickt haben. Wie siehst du den Pick mittlerweile nach der Saison?
Ich glaube, er hat sich seinem Draft-Status verdient gemacht. Er hat jetzt 13 Spiele, 625 Yards für 4,3 Average und 2 Touchdowns. Und er hat kontinuierlich während der Saison Wachstum gezeigt. Was ja viel interessanter ist. Dass er dann gezeigt hat, dass er shifty ist, kann auch hinter schlechten O-Lines zum Beispiel gut laufen. Oder auch, wenn mal nicht so die Lücke da war. Und hat dann einiges gezeigt. So hinten raus aus dem Stretch mussten wir uns ja wirklich auf ihn verlassen.
Das stimmt. Teilweise halt auch noch angeschlagen und durch einen verstauchten Knöchel oder so hat er ja seine Leistung trotzdem gebracht. Ne? Also durchaus positiv, dass wir dann den gepickt haben. Auch wenn wir ihn nicht erwartet hätten, dass es unser erster Pick wird im Draft, vergangenen Draft.
Nein, überhaupt nicht. An sich, ja, ich glaube, es wird immer noch so ein bisschen Cam Akers und Daryl Henderson werden sich immer noch so ein bisschen mehr teilen. Insgesamt glaube ich doch, dass Akers nächstes Jahr die Hauptrolle übernehmen wird.
Ja, gehe ich auch davon aus, ja, definitiv.
So, dann lass uns über Receiving reden.
Na klar.
Wir hatten eine sehr interessante Receiver-Gruppe, wo zwei der Receiver vor der Saison oder während der Saison ja eher sogar noch neue Verträge bekommen haben. Und sie haben auch beide gezeigt, was man damit machen wird. Wir haben Cooper Kupp und Robert Woods beide knapp an den 1000 Yards vorbei. Kupp mit 974 und Robert Woods mit 936. Und dazu dann noch ein reingesprenkelter Fall von Josh Reynolds in einer klaren Wide Receiver 3 Rolle. Mit 618 Yards, auch immer noch produktiv. Und insgesamt nicht das Abgerundetste, weil viele sich halt irgendwie gleich profilieren. Aber trotzdem eine gute Receiver-Gruppe.
Sehe ich auch so. Sehe ich absolut genauso. Ja. Was wir vielleicht, wenn wir schon vorhin Cam Akers angesprochen haben als Rookie, unser zweiter Pick war ja Van Jefferson. Ja. Verständlicherweise, da hat man ihn gepickt, weil zu dem Zeitpunkt ja noch nicht klar war, dass wir sowohl mit Kupp als auch mit Woods verlängern würden. Jefferson entspricht ja eher dem Spieltyp und körperlichen Typ von Cooper Kupp. Man holt sich halt einen Ersatz für Cooper Kupp. Dass man dann aber Cooper Kupp verlängert, macht im Nachhinein den Pick von Jefferson vielleicht nicht mehr ganz so sinnvoll, Simon.
Das durchaus, weil das haben wir ja ganz viel wieder während der Saison gesagt, wir möchten irgendwie einen großen Go-Up-and-Get-It-Receiver jetzt nach der Saison dann noch dazugefügt sehen. Oder einen schnellen Deep-Threat-Receiver. Sind ja quasi beides Deep Threats, aber auf andere Weise. Obwohl, da habe ich jetzt auch ein bisschen gesehen, Van Jefferson, ich habe mir ein bisschen vom Senior Bowl wieder angeguckt, der hat da doch auch einiges an Geschwindigkeit gezeigt.
Okay. Vielleicht hat man ihn dann falsch eingesetzt oder hat man ihn halt einfach nicht, oder man hat, vielleicht so, drehen wir es so rum, man hat ihn nicht eingesetzt aufgrund vielleicht der Schwäche von Jared Goff. Möglich?
Möglich, durchaus möglich, weil Du hast ja gesehen, dass mit dem Wechsel von Jared Goff auf John Wolford sofort auch ein Deep Ball mit dem vorhandenen Personal viel mehr da war.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Oder, ja, man hatte damals halt auch einfach vielleicht ein Mismatch, erinnert dich an die Situation mit Everett auf Goff, zweimal die langen Dinger, ne? Dass man da vielleicht hätte Van Jefferson aufstellen sollen. Vielleicht hätte es geklappt, das ist jetzt viel Mutmaßung natürlich dabei. Ja. Aber ja, ich hoffe mir, dass Jefferson mehr Impact bekommt, wird er definitiv bekommen, aufgrund des Abgangs von Reynolds, denke ich alleine schon.
Ja, also das kann, also entweder ist es tatsächlich Van Jefferson in dieser Rolle oder was ja doch noch passiert, dass wir irgendwie in der Free Agency oder im Draft dann doch noch genau diesen Typ an Receiver holen, den wir gerade besprochen hatten. Die man hat ja auch unter anderem mit diesem einen Receiver im Draft dann schon ein wenig gequatscht, gezoomt.
Ja, gezoomt, ein Zoom-Meeting hatte man schon mit einem Spieler, der möglicherweise in Betracht kommt als Depth Threat. Aber ja, mal gucken. Sein Name ist Dwayne Eskridge. Wird so dritte bis vierte Runde gehandelt. Ja, mal gucken, was daraus wird. Natürlich heißen solche Zoom-Meetings noch überhaupt nichts, ne, völlig klar. Aber man beschäftigt sich dennoch mit den Positionen, die auch wir, ja. Simon und ich, schon ein bisschen ins Auge gefasst haben. Ne?
Ja, lass uns dann jetzt noch mal abrunden, ein bisschen Tidance.
Ja, sehr gerne.
Da war so ein kleines bisschen Enttäuschung, muss man ja fast mehr oder weniger sagen. Man hat von Higbee ganz viel Großes erwartet.
Ja, das haben wir selber gesagt.
Vom auch. Casual-Football-Fan, dass er jetzt irgendwie wirklich diese führende Tight-End-Rolle, dass er irgendwie, nachdem er ja 100-Yard-Spiel nach 100-Yard-Spiel rausgezogen hat, ist da leider nicht mehr so viel gekommen. Obwohl, da ist ja auch wieder personellmäßig was anders gelaufen. Dann hat Higbee ja ganz viel irgendwie in Blocker-Duties versetzt, um dann doch Jared Goff noch ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen und doch noch irgendwie mehr Struktur wieder reinzubringen, in der Hoffnung, das rettet vielleicht irgendwas. Weil das Higbee einiges kann, hat er ja doch noch gezeigt, hat immer noch 500 Yards und 5 Touchdowns. Also das ist jetzt bei keiner Metrik schlecht, besonders wenn man zum Beispiel Blocking-Werte und sowas mit reinbezieht.
Ja, also der Tight End Core ist ein bisschen untergegangen, so im Gesamtbetracht von allen Stats gerade und Wertungen und sowas.
Du hast es ja vorhin schon erwähnt, Gerald Everett, meiner Meinung nach ein bisschen falsch verwendet worden, wo man auch gedacht hat, der wird jetzt in seinem Vertragsjahr ordentlich einschlagen, was ja auch nicht so sehr passiert ist. Hat vor allem gezeigt, dass er Steinhände hat. Und immer das mal wieder stimmt. Einiges hat fallen lassen.
Ja, das wollte ich jetzt noch so quasi als abschließendes Wort sagen. Für alle Receiver hatten dieses Jahr so ein bisschen Probleme mit dem Bällefangen. Auch Cooper Kupp hatte ein paar Drops dabei, wo du dich fragst, ey, die Dinger hast du doch sonst eigentlich blind gepflückt. Aber und das hat uns vielleicht den ein oder anderen Touchdown oder spielentscheidende Situation auch gekostet.
Touchdowns auf jeden Fall. Mir fällt gerade wieder ein, dieser eine Cooper Cup Drop in der Endzone.
Ja, stimmt. Und das war so die negative Sache aus dem ganzen Receiving Core, sowohl Wide Receiver als auch Tight End, muss ich ganz klar sagen. Ja. Wie siehst du die Entwicklung von Bryson Hopkins, unseren Tight End Rookie?
Da bin ich ernsthaft gespannt, weil man hat ja nichts von dem gesehen. Nix. War ja die ganze Zeit inaktiv.
Oder wenn er, ich glaube, zwei Spiele war er aktiv und dann wurde er nicht eingesetzt.
Ja. Also hat er keine einzige Reception gemacht.
Ja.
Ja, bin ich mal für die nächste Saison gespannt. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass Gerald Everett gone ist.
Ja, definitiv.
Der wird ziehen gelassen. Dafür dann wird dann vermutlich Hopkins absteppen. Und Mund habe ich gesehen, der ja immer dritter Tight End war, ist Restricted Free Agent.
Ah, okay.
Ja, das heißt, der wenn er geht, kriegen wir dafür Draftkapital.
Ja. Mund übrigens hat auch ein oder zwei Spiele gemacht und hat sogar Bälle gefangen. Das war sehr überraschend in der Saison, ja, muss ich ganz
ehrlich sagen. 4 Receptions bei 4 Targets für 43 Yards.
Ja, 53. Dafür, dass Mund eigentlich eher als Blocking Tight End verwendet wird, ist das schon ganz gut. Hat durchaus gefallen. Also vielleicht gleich noch ein Ausblick, Simon. Tight End muss noch was passieren, oder?
Dadurch, dass ich das jetzt bemerkt habe, dass Mund RFA ist, anstatt, wie ich eigentlich gedacht hatte, Unrestricted Free Agent, glaube ich, dass da eventuell nicht mal mehr was getan werden muss.
Okay.
Wir werden sehen. Higby ist immer noch drinne. Und ja, ich glaube, es hängt ganz davon ab, wie sehr man nach einem Jahr jetzt von der Entwicklung von Bryson Hopkins überzeugt ist.
Ja, denke ich auch.
Was natürlich jetzt reinkam, dass man von was war es? Downtown Rams hatten das, glaube ich, auf ihrer Seite, dass man irgendwie bei den Eagles nach einem Trade für Zach Ertz angefragt hat.
Ja, habe ich auch gelesen. Was hältst du davon? Ganz ehrlich?
Ich glaube, man sollte jetzt kein Kapital in Tight End reinstecken.
Ja, glaube ich auch nicht. Wäre ziemlich doof.
Es ist natürlich die Sache, dass wie heißt es wieder? Stafford wirft gerne auf Tight Ends. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass man da noch was tun will, aber bevor man jetzt irgendwie einen Drittrunden-Pick oder Viertrunden-Pick für Zach Ertz ausgibt, glaube ich nicht, dass das so sinnig ist.
Dann lieber einen aus der Free Agent holen, denke ich mal. Oder im Draft, wenn man irgendeinen passenden Kandidaten holt, gefunden hat. Aber Picks ausgeben für einen Trade, unwahrscheinlich, also finde ich nicht so cool.
Ich glaube, dass man doch Hopkins vertrauen wird und der dann nächste Saison Teil in 2 ist und Mund dann doch als Restricted Free Agent gehalten wird.
Ja. Werden wir sehen. Spannendes Thema auf jeden Fall, Tight End Position.
Ja. Dann letztes, was wir auch noch mal ein bisschen angesprochen haben, war O-Line.
Ja.
Danach sind wir dann auch mit der Offense quasi durch.
Ja.
Ja, wir haben quasi die Tackle-Spots waren beide super besetzt. Mit Whitworth auf links und Havenstein auf rechts. Haben beide eine super Arbeit geleistet. Das Einzige, was so ein kleines bisschen war, dass man nach der Saison jetzt eventuell in einem Upgrade für Interior O-Line gucken müsste, weil Austin Blythe, der ja Starting Center war, wird Unrestricted Free Agent.
Ja, wird spannend, was da passieren wird. Mal gucken. Also ich denke, O-Line wird irgendwas kommen, auf jeden Fall.
Ja, ob das jetzt Draft oder Free Agency ist, ist die Frage.
Richtig, genau. Ja, also offensemäßig sind wir durch. Bevor wir in die Defense gehen, Simon, weil die ist ja Nummer 1 gewesen, würde ich ganz gerne so ein bisschen auf Special Team zu sprechen kommen.
Das war Problem.
Da war ja auch einiges los. Fangen wir mal an damit, dass in der Offseason Greg Sirlein über die Free Agency die Rams verlassen hat und wir gezwungen waren, einen neuen Kicker zu holen. Das haben wir getan in Form von 3 Kickern, die wir uns geholt haben fürs Training Camp. Einmal Lirim Hayarula.
Jarula.
Ich kann den Namen nicht aussprechen. Es tut
mir
leid. Ich hatte
es extra rausgesucht.
Ja, dann Simon, bitte. Lirim
Hayarula.
Dankeschön, sehr gut. Austin McGiannis und Sam Sloman im Draft geholt. Somit war klar, dass es im Trainingscamp eine Competition geben wird, eine Kicker-Competition, und der am besten überzeugt, wird dann halt einfach Starting-Kicker, ganz klar. Was man so rausgelesen hat von Reportern und was so ein bisschen im Netz kursiert ist, war das wohl von allen drei ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen, aber man hat Lirim immer ein bisschen vorne gesehen. Er wurde dann nicht unser Starting-Kicker, sondern unser Rookie, den wir im Draft geholt haben. Sam Sloman wurde unser Kicker. Ja.
Die Enttäuschung.
Absolute Enttäuschung. Wie der sagt sie immer ja so schön, das dicke Kind oder was? War absolute Enttäuschung, sodass man ihn, ich weiß gar nicht, nach welchem Spiel war es jetzt?
Sam Sloman hat 7 Spiele gemacht.
7 Spiele hat man ihn dann entlassen.
Ja, dann gab es 2 Spiele Kai Forbath, wo dann der ist dann auf IA gegangen.
Bis der sich verletzt hat, ja.
Ja, und dann kam Matt Gay, Kicking Jesus.
Ja, der Heilsbringer, ja, absolut. Und der hat seine Sache echt gut gemacht. Und ich denke, oder das haben wir ja auch schon gesagt, der wird unser Starting-Kicker weiterhin bleiben.
Ja, ich habe aus vergleichsweise nochmal Greg Sörlein mir kurz Statistiken angeguckt.
Ja.
Der hat 5% weniger Trefferquote gehabt in Field Goals.
In dieser Saison
mit? Als mit Gay, ja, für diese Saison. Gay war bei 87,5%, Sörlein nur bei 82,9%.
Oh, krass.
Dazu hat Sörlein noch 3 Extrapunkte verballert, was ihn auf eine Trefferquote von 91% bringt. Matt Gay war da, hat keinen einzigen verschossen. Also Sörlein war auch so ein bisschen immer hot and cold. Großer Unterschied ist natürlich, dass die Sample Size bei Sörlein ein bisschen größer ist. Der hat alle 16 Spiele gespielt, während Gay nur 7.
Ja, klar, muss man mit einberechnen, klar. Aber klar, das hätte ich nicht gedacht jetzt.
Es ist jetzt nicht so, als ob Sörlein immer noch automatic gewesen wäre oder so.
Ja, stimmt. Gut, ist halt so, ne? Aber insgesamt kann man jetzt sagen, dass man aus den anfänglichen Schwierigkeiten auf der Kicker-Position dann am Ende doch das Beste draus gemacht hat und seinen Mann dann schlussendlich gefunden hat.
Ja, dann lass uns über das andere Problem bei den Special Teams reden.
Ja, unseren Returner.
Wir hatten insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Returner diese Saison.
Ja.
Und keiner davon war gut.
Oder sagen wir es so, nicht alle waren sinnvoll, den da aufzustellen.
Da haben wir uns ja mehr als genug drüber aufgeregt, dass Cup dann Punch-Returner war.
Ja, verstehe ich bis heute nicht. Aber gut, ist halt so. Ja. Da muss auf jeden Fall was passieren. Man hat schon gehandelt und hat einen neuen Special-Team-Koordinator geholt mit Joe DeCamillis. Und der hat schon gesagt, ja, wir müssen da effektiver werden. Wir brauchen einen Returner, der uns Türen öffnet und den Ball möglichst weit in die gegnerische Hälfte reinträgt. Also da muss was passieren. Das heißt jetzt noch nicht, dass Webster nicht weiter im Kader bleibt. Also ist noch nicht abgesegnet, in welcher Form auch immer da was Neues kommen wird. Ja. Simon, auf deinen Lieblingsspieler müssen wir auch zu sprechen kommen.
Auch ein bisschen, kleines bisschen down, ja.
Ja, also der hatte Anfang der Saison war der ziemlich gut und hatte auch dieses
überragende Spiel. Das Game war ja
das war
ein Traum. Ein Traum für Punting-Fans.
Super, und da sind auch schöne GIFs entstanden daraus.
Das Luftgitarren-GIF ist, glaube ich, dein Lieblings-GIF im Moment.
Das ist mein Lieblings-GIF, das stimmt allerdings. Also immer wenn irgendwas, über was ich mich freue, verwende ich dieses GIF.
Das Tolle ist ja, dass du jetzt auch ja das Matt Stafford-Gitarren-GIF hast.
Stimmt, das hat Rune, aber nicht ich.
Stimmt, das hat Rune.
Ist ja völlig wurscht. Aber in dem so gegen Ende der Saison hat irgendwie der Knöfs gefehlt. Da kamen die Punts nicht mehr ganz so weit. Kannst du dir irgendwie in irgendeiner Weise erklären, woran das lag? Mit was das zusammenhängt? Kein Plan, okay.
Ich glaube, das ist zusammenhängend mit der gesamten Special Teams Schwäche.
Ja, könnte ich mir auch so erklären.
Punt Coverage und Return Coverage war ja alles für den Arsch.
Wurden ja auch Punts geblockt teilweise sogar, ne? Das hat man ja auch sehr selten erlebt in den letzten Jahren. Einer? Ich meine, es waren mehr, aber okay.
Wenn du sagst, ein Punt wurde geblockt.
Okay.
Interessanterweise haben wir, glaube ich, ein Field Goal geblockt.
Ja, das war am Anfang der Saison in den Sam Sloman-Spielen.
Ja. Nee, nicht geblockte Field Goals von uns, sondern dass wir eins von den Gegnern geblockt haben.
Ach so, okay. Ja, gut. Ja, also ich denke auch, das hat im Gesamtbetracht mit dem ganzen Special Team Units was zu tun. Ich hoffe, dass da der Camilles wirklich neuen Schwung reinbringt. Ja. Soweit Special Team Unit. Kommen wir zur Defense, Simon.
Ja, das Goldstück.
Ja, auf jeden Fall. Die haben uns teilweise echt den Arsch gerettet und uns lange im Spiel gehalten.
Ja,
oder
war ja Ewigkeiten, dass wir in der zweiten Hälfte keinen einzigen Touchdown zugelassen haben, zum Beispiel.
Ja, erinnere dich zum Beispiel an das Bills-Spiel, ne? Das war ja, da haben schon viele abgeschrieben gehabt und sowas, und dann so ein Comeback zu starten, wo man den Gegner phasenweise bei wirklich kaum einem Punktgewinn gehalten hat, das ist schon wirklich eine klasse Leistung. Ich glaube, wir haben ziemlich viel schon über Defense geredet. Außer Aaron Donald vielleicht. Wer war so dein Key für die Defense?
Jalen Ramsey natürlich. Aber auch Darius Williams. Natürlich hat eine super Saison gespielt. Meiner Meinung nach absoluter Pro Bowl Snap. Und ich denke auch, dass der als Restricted Free Agent ein Glück da bleiben wird.
Hoffen wir.
Generell, du kannst ja von der ganzen Secondary kannst du einfach nur positive Dinge sagen. Mit der kleinen Ausnahme von Troy Hill, der meiner Meinung nach der schlechteste aus dieser Gruppe war.
Ja. Nicht umsonst wurde unsere Defense als No-Flying-Area bezeichnet.
No-Fly-Zone.
Oder No-Fly-Zone, ja.
Das ist ja was, das der ehemalige QB von uns, Aqib Talib, immer vergeben hat, sein No-Fly-Zone-Ranking. Und der kennt sich ja damit aus, der war ja in der originalen No-Fly-Zone, so hieß ja die 2015 Denver-Defense.
Ja.
Für die nicht wissen, wo das herkommt. Neben, glaube ich, der Legion of Boom mit einer der besten Defenses der 10er Jahre.
Absolut. Ja, also gehe ich auf jeden Fall mit. Weil welcher Impact oder welcher Key mir auch noch gut gefallen hat, war Jordan Fuller als Rookie, 6-Stunden-Pick. Dass der so einschlägt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Trotz der Tatsache, dass er nur 12 Spiele gespielt hat, ich glaube Nummer 1, 2, 3, 4, 5 hier in Tackles. Total eingeschlagen, total geil.
Ja.
Tackle-Leader ist natürlich John Johnson.
Ja, klar.
Der wird uns vermutlich ja leider verlassen.
Ziemlich wahrscheinlich, ja. Sehr, sehr wahrscheinlich. Ja. Ich glaube nicht, dass er zurückkommen wird, auch wenn man jetzt ein bisschen mehr Geld hat durch den Stafford-Trade. Aber unwahrscheinlich.
Ja. Ja, an sich, Secondary wunderbar. Linebacker-Core? Meh.
Ja, aber das haben wir ja auch vor der Saison schon angesprochen, dass Linebacker-mäßig halt einfach nichts passiert ist, wo wir sagen, boah, das könnte jetzt werden, dass sich Floyd positiv überrascht, wussten wir zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht. Aber Linebacker war schon immer ein bisschen, vor allem die letzten Jahre, nicht so das Steckenpferd der Rams. Und ich denke, da muss jetzt langsam aber sicher mal was passieren.
Auf jeden Fall.
Weil sonst könnte das vielleicht...
Es ist ja ganz viel, was da Tackling-mäßig auf den Tisch gelassen wurde, dass dann irgendwie Linebacker ausgejuckt wurden vom 3 Millionen Jahre alten Frank Gore.
Ja.
Das darf nicht passieren!
Nein, darf absolut nicht passieren, richtig. Ja, sonst könnte das eventuell unser Flaschenhals werden in der Rams-Defense.
War es ja diese Saison schon.
Ja. Wo wir noch teilweise aber wirklich glimpflich davon gekommen sind, muss man ganz ehrlich sagen. Was mich am meisten gestört hat, waren die verpassten Tackles teilweise oder die Art und Weise, wie man getackelt hat. Ne, auch da hätte man deutlich besser und effizienter sein können, um den Gegner weniger Raumgewinn zu beschaffen. Also das hat mich übelst gestört. Mika Kaiser war ja zwischenzeitlich oder ist immer noch verletzt gewesen zum Ende hin der Saison. Ja. Der hat viele Tackles gemacht. Den hat man so auch ein bisschen gemerkt, den dass er halt verletzt war und nicht mehr dabei war. Aber ja, trotzdem kann man sagen, was man will. Die Rams-Defense war halt einfach gut und hat uns teilweise Siege für uns gewonnen oder Spiele für uns gewonnen, sagen wir es so.
So, ganz dann einfach. Lass uns reden über die Defensive Line.
Ja.
Allen voran natürlich unser Defensive Player of the Year. Wir können es ja jetzt endlich sagen. Das ist ja erst passiert, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen hatten.
War auch keine Überraschung, würde ich mal sagen. Also.
Es war ja schon heiß diskutiert.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so, als ob TJ Watt das nicht auch verdient hätte, aber Donald war natürlich besser.
Ja, stimmt. Da übrigens mal Grüße an die Steelers, an deren Podcast, den habe ich mir angegeben, weil die hatten nach der Verkündung der Nomination und Awards hatten die auch eine Folge gemacht und haben eben darüber gesprochen. Und die haben das Ganze sehr, sehr fair bewertet und auch wirklich nicht irgendwie durch die Fanbrille geguckt oder sowas und haben das echt wirklich sehr, sehr fair bewertet. Das fand ich sehr gut, hat mir gut gefallen.
Ja.
Weil da musstest du Social Media mäßig echt wirklich teilweise richtigen Bullshit lesen. Ja. Egal ob in Deutschland oder in Amerika. Völlig egal.
Ja, ja an sich, wir haben das, wir waren das zweitbeste Team in Sachen Sex. Natürlich angeführt von Aaron Donald, 13,5. Danach Leonard Floyd, Karrierejahr mit 10,5 Sex.
Und, am liebsten hat aber eine Seattle Seahawks gesackt.
Der hat wirklich mit Hass auf Russell Wilson gespielt.
Ja, so kann man es auch sagen.
Also ähnlich, die besten Performance gegen die Seahawks waren ja wohl wirklich Floyd und Darius Williams.
Ja, das stimmt.
Russell Wilsons Lieblingsreceiver.
Ja. Oder Jordan Fuller bei den Bucks. Ah, herrlich.
Ja. Brady picked Brady.
Ja, so in der Art.
Ja, an sich danach schon auch ein kleines bisschen Breakout-Saison. Morgan Fox, der ja auch vermutlich gehen wird, ist Unrestricted Free Agent. Bin ich mal gespannt, ob der wo der unterkommt. Weil irgendein Team wird ihm auf jeden Fall was geben.
Also denkst du nicht, dass er einen neuen Vertrag bei den Rams bekommt?
Das würde mich natürlich freuen.
Ja, ich auch.
Ich glaube tatsächlich, dass wenn dann, dass du Brockers wegtradest vielleicht.
Ja.
Und dann versuchst, dann Fox zu einem günstigen Deal zu bekommen. Und ihn dann wirklich zum Fulltime-Starter machst.
Ja, das steht übrigens auch im Raum, ein Brockers Trade.
Das war meine Überleitung dazu quasi. Ja,
genau.
Brockers hat 5 Sacks diese Saison gemacht, 5,5 Tackles for Loss. Und ansonsten nicht so wirklich den Impact gezeigt, meiner Meinung nach. Immer noch solide, durchaus. Oberes Mittelfeld, was Defensive Lineman angeht. Aber natürlich Upgrade möglich, mit der Ausnahme natürlich von Locker-Room Presence. Da ist, glaube ich, Brockers super wichtig. Und die anderen Spieler mögen den ja auch alle total, haben sich alle gefreut, als er dann doch nachdem er eigentlich bei Baltimore gesigned hatte, dann doch wieder zurückgekommen ist.
Brockers war ja auch bei dem Einspiel, wo John Johnson nicht gespielt hat, war ja auch er, der die Ansprache im Huddle gemacht hat. Also, oder die Ansprache vor dem Spiel, die Jungs ein bisschen anzuheizen, hat er ja gemacht. Das, was eigentlich sonst John Johnson macht. Und ich denke schon, dass das viel sagt, wie beliebt und was für einen Impact dann im Lockerroom er hat.
Ja. Ich will gerade, wenn Spotrack laden würde, könnte ich noch mal kurz den Vertrag, den er im Moment hat, raussuchen.
3 Jahre, um die 30 Millionen, glaube ich, war das. Also ziemlich ähnlich wie der Vertrag, den er bei den Baltimore Ravens bekommen hätte, der dann am Ende noch nicht zustande gekommen ist. Ich glaube, 3 Jahre, um die 30 Millionen müsste es gewesen sein. Aber Simon würde es uns gleich sagen.
Ich gucke gerade bei Michael Brockers, Interior Defensive Lineman. hat ein Cap-Hit in 21 von 9,8 Millionen Dollar. Das ist jetzt, sind jetzt quasi noch 2 Jahre. Und du könntest ihn durch einen Cut würdest du 5 Millionen Dead Cap kreieren, aber 4 Millionen einsparen.
Ja, mit Dead Cap kennen wir uns ja gut aus.
wenn ich mal auf Trade gucke, ja, durch einen Trade würdest du 3 Millionen Dead Cap haben und 6 Millionen einsparen. So wie nächstes Jahr mit 1,8 Millionen Dead Cap, aber 9 Millionen Savings.
Das ist dann schon eine Hausnummer. Ja, ist schon eine Hausnummer dann, ne? Gerade wo wir ja noch ein bisschen gucken müssen wegen Cap Space und sowas, ne? Ja, wird spannend, was mit ihm passiert. Ja, wollen wir noch einen kurzen Ausblick? Ja.
Auch, also wenn du ihn cuttest, musst du ihn nach dem 1. Juni cutten, weil dann kannst du ihn quasi, also sparst du 6 Millionen und kreierst nur 3 Millionen Dead Cap. Hm. Einem Trade Pre-Juni auch wieder dasselbe und Trade Post-Juni kreierst, also wenn das Beste wäre, Post-Juni 1 würdest du ihn mit 1,8 Millionen Dead Cap in auf jeweils 2 Jahre, also dieses Jahr einmal 1,8 Millionen, nächstes Jahr 1,8 Millionen Dead Cap und würdest dann dieses Jahr 8 Millionen sparen und nächstes Jahr 9 Millionen.
Also auf jeden Fall ein bisschen was einsparen, ja, was okay, die Rams auf jeden Fall nötig haben. Simon, wollen wir noch einen kurzen Ausblick auf den Draft machen, was wir uns so vielleicht für Positionen oder Spieler wünschen würden? Schwebt dir da irgendwas vor?
Ich habe es ja, glaube ich, schon relativ klar gemacht. Wir sind A, was Interior O-Line angeht.
Ja.
Es geht alles drum, jetzt einen Push auf den Super Bowl zu machen. Wir haben Aaron Donald und Jalen Ramsey in ihrer Prime. Wir haben Matt Stafford, einen sehr guten Quarterback. Und wir haben einen großen Teil unseres Teams noch unter Vertrag. Und da bin ich der Meinung, dass man jetzt dann All-In gehen muss. Und da ist dann natürlich, um diese Chancen zu maximieren, brauchst du A, Interior O-Line als Upgrade. Du brauchst, wie wir es vorhin schon erwähnt haben, irgendwie einen Deep Threat Receiver noch. Die eine oder die andere Variante, die wir erwähnt haben. Und halt irgendwas an Off-Ball-Linebacker. Das sind meine Draft-Targets.
Sehe ich ziemlich ähnlich. Und der Rest ist eigentlich eher Depth, ne? Running Back vielleicht oder so. Hier bin ich da ähnlich mit dir. Die Positionen, da müssen wir auf jeden Fall irgendwas machen. Sehe ich ziemlich ähnlich. Ja. Also im Grunde, um das Ganze jetzt ein bisschen abzuschließen, sind wir mit der Saison, oder ich bin mit der Saison mehr als zufrieden. Besser als gedacht, auf jeden Fall. Mit dem Schmankerl oder dem Zusatzschmankerl halt einfach, dass wir in die Playoffs gekommen sind.
Auf jeden Fall.
So kann man das, denke ich, ganz gut abschließen. Dass sich jetzt schon Sachen entwickelt haben, die darauf hindeuten, dass wir nächstes Jahr volle Attacke machen, ist natürlich jetzt schon schön zu sehen. Das Ganze muss halt jetzt noch ein bisschen abgerundet werden durch Free Agency und den Draft.
Auf jeden Fall. Dann
ja,
lass uns zum allerletzten Abschluss noch eine kurze Saison-Review Ramily Radio machen. Ich freue mich mega, dieses Projekt angefangen zu haben. Es ist jedes Mal wieder eine Freude, hier jetzt zu sitzen. Wir haben jetzt eine Saison quasi mit einer Ausnahme fast jede Woche über die Saison, über die Rams gequatscht. Und mein großes Anliegen auch selber dadurch mehr über Football zu lernen, habe ich definitiv für mich verwirklicht.
Das stimmt. Also das ganze Projekt zu starten war auf jeden Fall eine Bereicherung für mich selber, dass ich mich mit dem ganzen Football-Sachen mehr beschäftige und natürlich auch mehr Fans kennenzulernen darüber. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, man merkt uns auch an, dass wir da wirklich mit Herzblut dahinter stecken und das absolut gerne machen. Und wir werden das Ding auf jeden Fall weitermachen. Wir freuen uns jetzt schon auf die neue Saison, die ja eigentlich mehr oder weniger schon begonnen hat, ne?
Erst ab dem neuen Liga-Jahr.
Ja, da zählt es offensichtlich, aber der Trade von Stafford ist schon passiert, Simon. Aber,
erst ab dem neuen Liga-Jahr.
Sei ruhig jetzt.
Offiziell ist der noch nicht passiert.
Ich weiß. Sama! Aber ja, also absolut geil, dass wir das gemacht haben, Simon. Und danke, dass du den Blödsinn, der daraus, also aus der blödsinnigen Idee eigentlich, dass wir das so schnell umgesetzt haben. Und ich habe da echt immer Bock drauf, mit dir aufzunehmen, auch wenn es zeitlich manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber echt cool, dass wir das gemacht haben, muss ich auch mal sagen.
Auf jeden Fall. Und es freut mich immer wieder, irgendwie was auch Positives darüber zu lesen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwo lese, dass ich irgendwem was erklären konnte, was er zum Beispiel vorher noch nicht wusste. Oder allein schon, wenn ich mir jetzt an vor 3 Jahren zurückdenke, wo ich irgendwie jede Saison nur alleine auf der Couch geguckt habe, dass ich mir dann vorstelle, dass irgendjemand sich für meine Meinung zu irgendwas im Thema Football interessiert, hätte ich den, glaube ich, ausgelacht.
Das stimmt. Das stimmt, also so geht's mir auch. Also klar, nicht umsonst wirst du als der Experte von uns beiden gehandelt, aber insgesamt, dass ich irgendwann mal über Football einen Podcast mache, das wäre mir niemals eingegangen. Ich habe vor ein paar Jahren nicht mal gewusst, was das überhaupt für eine Sportart ist. Und jetzt da meine Meinung kundzutun und die Leute, die hören, auch dann schätzen, ist schon echt krass, muss ich echt sagen.
Ich bin an Football mit der Erwartung rangegangen, ich guck das jetzt einmal und betrink mich dabei ein bisschen mit meinen Freunden.
Let's watch football and get drunk. Ja, Simon, das sagt alles über dich aus. Vielen Dank.
Werdest du das ewig vorhalten?
Ja, du hast ein GIF auf Twitter von dir selber. Was willst du denn noch? Ich meine.
Apropos GIFs von uns selber. Eventuell könnten da demnächst noch mal ein paar entstehen, weil wir arbeiten natürlich immer weiter dran, Ramily Radio auch zu verbessern. Das wird A mit den Awards, die als große Gala, als Oscar-Konkurrenz fast.
Übertreib mal
nicht. Am Boden geblieben war ich noch nie.
Ja, ich muss dich immer mal wieder zurückholen.
Ist ja nicht so, als ob ich das ernst meinen würde, ein Glück.
Ja, klar.
Ich bin gerade am das Skript fertig machen und dann drehen wir das ab und sobald es fertig wird, präsentieren wir euch das natürlich.
Ja, da sind ein oder zwei Überraschungen dabei, aber mehr sage ich nicht.
Auf YouTube wird das sein und auf unserem YouTube-Kanal wird sich auch in Zukunft noch ein wenig mehr passieren, denn eventuell könnt ihr in Zukunft unsere Hackfressen dann auch beim Podcast mit dabei sehen.
Ja, sobald da aber die Zahlen runtergehen, dann beenden wir das wieder, Simon, ne? Weil das können wir ja nicht verantworten hier. Oder sobald die Beschwerden reinkommen, wie kann man sowas machen? Ja? Ich bin blind dadurch geworden oder sowas, ne? Also. Also, ihr seht, wir können uns selber auf den Arm nehmen und so. Und also, ja. Auf jeden Fall. Genau.
Ich freue mich auf alle Dinge, die da noch so kommen.
Ja, wird gut. Sehr gut. Und natürlich nicht zu vergessen, unser Fanclub, der jetzt demnächst hoffentlich steht, dass sich die Leute auch anmelden können dafür.
Das ist noch das, was ich am tollsten finde eigentlich, wenn irgendjemand in die WhatsApp-Gruppe oder auf den Discord reinkommt und sagt, ich bin vom Podcast gekommen und wollte mir das Ganze jetzt mal angucken.
Dann haben wir ja fast alles erreicht, was wir wollten, Simon.
Ganz genau.
Und mit diesem schönen Satz würde ich sagen, vielen Dank für die Aufnahme, vielen Dank fürs Hören. Und ich verbleibe mit einem Go Rams.